wie schnell entwickelst du dich mit dem ganzen System mit? Weil das ist nämlich das, was dann auch wirklich einen Erfolg ausmacht.
Dann darf man nicht vergessen, dass diese Bots halt überall im Netz rumschwirren und alle Daten quasi verändern und zum Negativen.
Dadurch wird es ja auch noch wichtiger, dass wirklich die Brands und die Unternehmen ihr Branding einfach noch feiner justiert.
Ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist Version 1.0. Ich glaube, da wird es nächstes Jahr noch 2, 3, 4 Entwicklungsstufen geben.
Der Mensch ist da immer noch gefragt.
Ein Workflow löst nicht sofort alle Probleme.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Voxo Podcasts Marketing Meets Technology. Heute mit den zwei Hosts ja eigentlich, Timon und Johanna, Chefin und Chefin von Voxo. Und das Thema heute: SEO und Geo 2026. Was bleibt in 2025? Was nehmen wir mit nach 2026? Und da habe ich natürlich die beiden als absolute Fachleute am Start. Und mich kennt ihr tatsächlich noch nicht. Ich bin Anja Schlichenmeier und bin seit September im Team für Social Media und Marketing. Und freue mich jetzt auch hier im Podcast hoffentlich öfter zu sein und hier zu moderieren und ja euch Löcher in den Bauch zu fragen.
Wir freuen uns auch drauf.
Schön. Legen wir los. Genau. Ja, schön, dass ihr da seid, beziehungsweise, dass ich da sein darf. Und wir legen eigentlich erstmal los mit sozusagen einem kleinen Rückblick auf 2025. Also was hat sich bewährt, was darf bleiben, was darf mitkommen ins neue Jahr? Und welche Technologien und Ansätze würdet ihr auch in 2026 weiter verfolgen?
Bist du starten?
Ich kann gerne starten. Also ich glaube, dass natürlich das Thema KI auf jeden Fall massiv zunehmen wird in 26. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues, aber ich glaube, vor allem ein Thema, was richtig krass abgehen wird, ist KI-Suche. Also auf Google, da habe ich mir auf dem Weg jetzt gerade ins Podcast-Studio auch nochmal viele Gedanken gemacht, weil wir natürlich auch nochmal mit vielen Leuten gesprochen haben dazu. Also was ich mir gut vorstellen könnte, was bleibt, ist, dass der KI-Modus auf Google, also AI-Overviews bleiben aber KI-Modus könnte sogar noch mehr in den Vordergrund rücken und deutlich stärker sein. Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall. Und die Art, wie wir suchen mit ChatGPT, Gemini, Perplexity und auch jetzt mit dem KI-Modus, ich glaube, das ist, was es bleibt, was sich verstärken wird, weil wir doch sehen, dass in vielen Fällen die Antworten und das Ergebnis so viel einfacher ist, als das, was wir vorhatten, die 10 blauen Links. Deswegen, das ist, glaube ich, etwas, was bleibt. Kommt, aber das war, glaube ich, ganz klar.
Also ein Thema, wo ich sage, das kam jetzt schon 25 und bleibt auch in 26, ist tatsächlich das Thema EAT, also Experience, Authority, Expertise and Trust. Mhm. Und das wird noch wichtiger. Also das ist vor allen Dingen so wichtig geworden, weil halt jeder, vor allen Dingen mit AI, tatsächlich Content erstellen konnte, irgendwas zusammen recherchiert ist, in Anführungsstrichen, dann publiziert hat. Dadurch sind ja massenhaft Seiten ins Internet gekommen, die jetzt nicht wirklich Neues erzählt haben, sag ich mal. Und damit Google, aber auch die AI-Suchsysteme das besser filtern können, was ist wirklich gut, wo habe ich eigentlich wirklich neue Informationen, denen ich auch wirklich vertrauen kann, deshalb ist das so wichtig geworden. Und da werden oder sind schon neue Content-Formate ins Rollen gekommen. Tatsächlich auch bei uns bei Voxo haben wir da was sehr Innovatives entwickelt mit Podcast meets Content Marketing tatsächlich. Und da kann man natürlich in verschiedenen Kanälen, verschiedenen Plattformen, ja, ich sage jetzt mal nicht nur bei Google, sondern auch in den Social-Media-Plattformen, auf YouTube etc., können Contents veröffentlicht werden, die dann letzten Endes auch wieder die Brand stärken, die das Vertrauen stärken von den Systemen in die jeweilige Quelle, was dem zur Folge hat, dass einfach dann diese Quelle, diese Brand sichtbarer sein wird bei Google und in den AI-Systemen. Und das wird noch mehr zunehmen und da müssen wir sehr, sehr gute, innovative Wege finden, wie wir da wirklich auch eine Brand und Autorität bilden können. Mhm.
Ich glaube, dadurch wird es ja auch noch wichtiger, dass wirklich die Brands und die Unternehmen ihr Branding einfach noch feiner justieren sozusagen und noch mehr sich positionieren auch in den Werten und so, dass es halt dadurch diese Authority und das Vertrauen halt noch krasser wird, dass man sich unverwechselbarer macht sozusagen.
Ja. Ja.
Okay. Wie steht dir jetzt so SEO-Automatisierungen? N8N habe ich da im Hinterkopf. Mhm. Wie sieht es damit aus?
Also das ist natürlich ein total krasses Thema momentan. Jeder fängt an, seine Prozesse zu automatisieren, zumindest jeder, der halbwegs innovativ handelt, sage ich jetzt mal. Das macht das Ganze extrem effizient. Und eine Sache, die da aber ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich den Prozess, den man auch automatisieren möchte, den muss man selbst schon können und verstanden haben. Ja? Also manuell gemacht haben, genau die Prozessschritte wissen, die Gefahren kennen, aber auch was ist da wichtig, was funktioniert gut. Und ich glaube, zu den Systemen kannst du vielleicht besser nochmal was sagen.
Ja, ich meine, Automatisierung ist ja ein Thema, was sich alle gewünscht haben jahrelang, was aber nie möglich war, weil einfach, man muss einfach sagen, man konnte vorher eigentlich nur Prozesse automatisieren, die wirklich sehr strenge und gleiche Workflows hatten. So, und jetzt kommt natürlich die KI-Komponente hinzu. Jetzt denken alle, okay, jetzt ist es viel, viel cooler, ist es auch. Aber man sollte natürlich trotzdem einen Prozess niemals als Prozess bauen, nur weil man ihn als Prozess bauen kann, sondern weil er wirklich sinnhaft ist, man ihn auch schon oft ausgeführt hat und man weiß, dass er so funktioniert. Der Vorteil ist jetzt, dass mit der KI natürlich man Prozesse viel besser sozusagen Instruktionen geben kann, die er dann ausführt. Aber ob die Konsistenz, also das Dauerhafte, also ob die Ergebnisse immer gleichwertig gut sind, ist halt das große Problem noch. Das heißt, man optimiert etwas, bringt es in den Prozess, aber mit KI weiß man nie, es ist nie 0 oder 1, wie es vorher war, sondern es ist immer 0,7 quasi. Und dadurch hat man eine Varianz drin, mit der man sehr aufpassen muss. Und von System her, was wir halt sehr spannend finden, ist gerade N8N. Super spannend, weil es einfach Marktführer ist. In dem Bereich gibt noch viele andere Systeme, die auch spannend sind. Was wir aber gerade sehen, was spannend ist, dass ChatGPT, vor allem also OpenAI, hat einen eigenen Workflow-Builder. Google hat einen eigenen Workflow-Builder. Das heißt, da kommen jetzt mega viele Workflow-Builder rein. Ich glaube, dass das Thema Automatisierung nicht mehr wegzudenken ist. Man darf es nur auch, man muss es halt, es ist nicht das Allheilmittel, das sofort alles löst. Sondern wir haben uns auch natürlich sehr viel damit beschäftigt. Wir haben auch komplette Workflows, riesige Workflows haben wir gebaut, wo ich stundenlang da saß, um SEO-Maßnahmen zu automatisieren. Und am Ende haben unsere Kollegen dann doch gewonnen, weil sie einfach es nochmal viel besser gemacht haben. Ja? Und ich habe Claude verwendet in Kombination mit Gemini, mit ChatGPT. Es war jetzt nicht ein simpler Prompt, den ich da gemacht habe, sondern es waren ungefähr 25 Steps. Da hat auch jeder Flow ca. 5 € gekostet, um so viele, weil wir so viele Prompts abgefeuert haben. Und trotzdem ist das Ergebnis noch nicht so gut gewesen. Das heißt nicht, dass er hinkommen kann, aber ich sage nur, ein Workflow löst nicht sofort alle Probleme.
Ja, du musst halt auch kontinuierlich nachjustieren dann vermutlich. Ja.
Okay. Also der Mensch ist da immer noch gefragt auf jeden Fall. Und eine Sache vielleicht noch zu ergänzen, man muss auch nicht immer diesen großen, allumfassenden Prozess machen. Mhm. Man muss nicht die volle Automatisierung machen, sondern es ist ja schon mal gut, wenn man einzelne Teilschritte, die vielleicht sehr standardisiert möglich sind, dass man die schon in eine Automatisierung packt.
Ja. Was denkt ihr, warum Bot Detection und Logfile-Analyse wichtiger ist denn je und sicherlich auch in 2026 bleiben wird?
Das ist ein krasses Thema auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele automatisierte Abfragen gerade passieren, auch auf ChatGPT, mit den ganzen Tools, wo wir ja auch die Prompts messen, um zu sehen, wie die Sichtbarkeit der Kunden ist, dann darf man nicht vergessen, dass diese Bots halt überall im Netz rumschwirren und alle Daten quasi verändern und zum Negativen. Das heißt, du denkst, du hast da mega viel Traffic, aber du hast da gar nicht so viel Traffic. Es sind alles nur Bots. Und deswegen ist eine Bot-Detection sehr interessant. Was ja schon passiert ist, ist, dass Cloudflare einfach konsequent gesagt hat, nee, ChatGPT schließen wir von allen unseren Servern aus, bis wir einen Deal mit denen gefunden haben, wir das besser lösen können. Auch ein problematisches Thema, weil damit eigentlich sehr, sehr viele Seiten zumindest zeitweise ausgeschlossen waren, davon von ChatGPT gelesen werden zu können. Jetzt haben wir das Thema mit der Bot-Detection. Ich glaube, es ist relevanter denn je, weil wir noch nie so viele Crawler hatten, die im Netz rumschwirren, die uns auf unsere Seiten zugreifen. Und ich glaube, diese Kontrolle darüber zu haben oder zumindest die Information darüber zu haben, was sind echte User, was sind Bots, ist, glaube ich, extrem relevant. Und da spielt natürlich Logfile-Analyse auch eine große Rolle, weil Logfile-Analyse im Prinzip das Technischste am Ende ist, wo man den Klick messen kann und auch den User-Agent sehen kann. Und das ist im Prinzip die Basis von sehr, sehr viel. Muss man sehr viel Analysen drüber laufen lassen, weil sonst sagt einem die Logfile-Analyse gar nichts. Ja. Aber die sind sehr relevant jetzt geworden, gerade weil wir haben so wenig Informationen aus Analytics mittlerweile wegen GDPR und zusätzlich haben wir so viele Bots, das heißt, dass uns die Analytics-Tools sehr, sehr wenig Aussagen geben können mittlerweile.
Glaubst du, dass die noch mehr werden?
Ja, die Bots werden einfach tendenziell
auch jetzt
mehr.
Generell durch das KI-Thema?
Ja. Es ist noch viel einfacher natürlich, Abfragetools zu bauen und es wird immer mehr geben an der Stelle und allein jetzt diese Race von den ganzen verschiedenen KI-Tools, von den LLMs, die müssen alle die Seiten nochmal crawlen und bei jedem Search müssen die Seiten crawlen. Deswegen ist es halt sehr, sehr viel gerade. Mhm.
da kann man auch nochmal verifizieren. In der Google Search Console zum Beispiel sieht man ja alle Klicks, die reinkommen. Ist aber nicht automatisch gesagt, dass das tatsächlich auch wirklich Menschen sind, die da draufklicken, sondern da laufen halt auch Bot-Traffic mit rein.
Ja.
Das ist das eine. Und das zweite, was ich noch kurz dazu sagen wollte, Logfile-Analyse zum Beispiel ist nicht erst seit jetzt wichtig, ja, wo es auch die AI-Systeme gibt, die da auch crawlen, sondern Logfile-Analyse ist eigentlich auch schon vorher wichtig gewesen. Insbesondere um zu sehen, wie crawlen eigentlich die wichtigen Crawler meiner Website. Also zum Beispiel bei Google setzt Google das Crawl-Budget auch wirklich richtig und sinnvoll ein.
Ja.
Oder werden Seiten gecrawlt, die vielleicht gar nicht relevant sind für Google, dafür andere Seiten, die relevant wären, ausgelassen, weil das Crawl-Budget schon aufgebraucht ist.
Mhm.
Und tatsächlich macht es eigentlich schon alleine dafür, und zwar schon lange, Sinn, auch Logfile-Analysen wirklich zu machen.
Okay, cool. Sehr spannend, wie sich das entwickelt. Ist eine Frage, da könnt ihr, glaube ich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ist eure Erfahrung jetzt so mit der Erfolgsmessung, insbesondere jetzt im Bereich Geo? Also ich glaube, das ist ja dadurch einfach schwieriger geworden. Und wir hatten die letzten Tage da auch drüber gesprochen, welche KPIs sind dann relevant und wie könnt ihr dann auch wirklich jetzt beim Kunden sagen, hey, das sind unsere Ergebnisse aktuell?
Ja, also was die KPIs angeht bezüglich Geo, das ist alles sehr, sehr in der Entwicklung. Nobody knows wirklich, würde ich sagen. Wir haben aber sehr gute Ansätze tatsächlich bei uns schon gefunden. Wir haben ja so ein AI Visibility and Positioning Audit entwickelt, wo wir relativ gut sehen können, wird man denn zu den Prompts gefunden, für die du auch gefunden werden willst? Mhm. Wer wird denn da noch gefunden? Wie sichtbar bist du? Wie wird über dich gesprochen und so weiter? Jetzt gibt es ja immer gewisse Vanity Metrics, also die etwas aussagen, zum Beispiel über operative Themen, so wie sichtbar bist du zum Beispiel.
Mhm.
Und es gibt diese wirklich actionable Metrics, ja, sowas wie Umsatz.
Ja. Ja.
Deswegen, was am Ende natürlich zählt, ist, welchen Umsatz machst du denn auch über AI-Sichtbarkeit zum Beispiel? Mhm. Wobei die AI-Sichtbarkeit jetzt eine Vanity-Matrix wäre, die man zum Beispiel messen kann über Tools wie Peak AI, Rank Scale oder sowas.
Mhm.
Wo du dann eben Prompts eingibst und schaust, okay, wann wird denn deine Brand dazu eben entsprechend genannt oder empfohlen?
Ja.
Wird die mit Quelle empfohlen oder ohne Quelle, einfach nur erwähnt? Wird vielleicht auch positiv oder negativ gesprochen über dich. Und dann hast du natürlich am Ende, sag ich jetzt mal, Zahlen aus deinem Analytics, wo du siehst, hey, über AI-Referrals kommt so und so viel Umsatz. Oder was man da natürlich auch beachten muss, gerade im SEO, ist natürlich so, steigt der Brand-Traffic dadurch, dass zum Beispiel du in den AI-Systemen empfohlen wirst, und kommt darüber Umsatz, wird da irgendwas falsch attribuiert und so. Also da sollte man wirklich mal auch tiefer nochmal in sein Google Analytics oder in sein Analytics-System eintauchen und da reingucken, um zu sehen, ja, was kommt da wirklich an am Ende.
Ja.
Ja, was ganz spannend ist, ich meine, wir sind wirklich am Anfang von dem ganzen Thema KI-Suche messen. Und ich glaube, dass da auch noch ganz viel entwickeln wird. Und was ich auch viel bemerkt habe, ist, wir suchen ja momentan, oder fast alle Tools suchen vom Prompt ausgehend, schauen sie, ob die Website von dem Kunden und die Konkurrenten erwähnt werden.
Mhm.
Aber eigentlich ist es das ist der eine Weg, wie man es machen kann, aber der erzeugt halt ganz viele Blindspots, weil man dann nicht sieht, wo werden wir eigentlich erwähnt und wo finden wir eigentlich statt, wo wir vielleicht gar nicht wissen, dass wir stattfinden. Ne? Und dann natürlich das Thema der Personalisierung wird noch eine große Rolle nächstes Jahr spielen, weil Gemini hat es letzte Woche eingeführt, Personalisierung so wie ChatGPT, dass er quasi weiß, wer du bist und sich das auch daran erinnert und dir dann auch sagen kann, hey, du hattest vor 3 Wochen das gefragt, deswegen deine Persönlichkeit ist eher so. Und das wird auch natürlich nochmal zu sehr viel personalisierten Antworten führen, was auch nochmal zu einer Veränderung führt. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall in der krassen Entwicklungsstufe. Ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist Version 1.0. Ich glaube, da wird es nächstes Jahr noch 2, 3, 4 Entwicklungsstufen geben, was extrem spannend wird. Und dann werden wir sehen, wie wir das auch wirklich messen können. Aber das, was wir jetzt haben, ist besser als nichts. Ich vergleiche es immer gerne mit Flugzeugentwicklung. Am Anfang sind die Jungs halt auf Sicht geflogen. Ja? Dann haben sie irgendwann die ersten Radarsysteme gehabt. Jetzt haben sie Automaten, die ihnen helfen beim Landen und Abheben und ganz viele tolle Systeme. Und genauso wird es auch da sein.
Und ich glaube, was den Erfolg ausmacht, ist, wie schnell bist du jetzt an allem dran? Mhm. Ja, wie schnell entwickelst du dich mit dem ganzen System mit? Weil das ist nämlich das, was dann auch wirklich einen Erfolg ausmacht. Deswegen jetzt dranbleiben.
Ausschlaggebend. Ja, ich finde also spannend, wenn ich sage, wir sprechen in einem halben Jahr nochmal über das Thema, an welchem Punkt wir dann sind am Ende des Tages.
Machen wir so einen Vergleich.
Ja. Welche Rolle spielt eurer Meinung nach Crawlability, Indexierung und Page Speed im Vergleich zu früher?
Die meisten werden ja sagen, SEO ist tot, von daher ist es egal. Ja? Aber das stimmt ja nicht. Die Systeme hängen ja extrem stark zusammen. Also der SEO-Index ist ganz, ganz wichtig fürs Grounding-System vom Geo-Index, vom AI-Search-Index. Das heißt, das Thema Crawlability-Indexierung bleibt mega wichtig. Und wir müssen immer noch darauf achten, dass wir die Seiten, die relevant sind für uns, im Index haben und dass die gut von der klassischen Suchmaschine, also Google Classic, gut gelesen werden können und natürlich auch schnell gelesen werden können von einer KI-Suche. Weil was wir halt sehen, ist, dass die halt die schnell reinholen, die Seiten, um dann darauf die Entscheidung auch zu finden, wenn es langsam ist, wenn es nicht lesbar ist, können sie auch nichts ausgeben.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, für die Zuhörer, was ist Grounding?
Okay, sehr gerne. Also wir haben das klassische Foundation Model bei der KI. Das ist das, was wir kennen von ChatGPT 3.5 und den Modellen danach, wo man im Prinzip nur auf der Wissensdatenbank gearbeitet hat von dem Trainingsmodell. Das heißt also, nur die trainierten Daten wurden genutzt. Das hieß auch, dann gab es ein Cut-Off-Date und an diesem Cut-Off-Date wurden dann keine neuen Daten mehr reingenommen. Das heißt, wenn man dort gefragt hat, wer der Bundeskanzler ist, wurde nur die Antwort ausgegeben, die bis zu dem Datum bekannt war. Das wäre zum Beispiel jetzt klassischerweise Olaf Scholz, obwohl wir aktuell Friedrich Merz haben. So, und dann haben die halt die Funktion eingeführt mit dem Grounding. Das heißt, diese Suche nach der Wahrheit, auch Triangulation genannt, dass man halt versucht, mehrere Quellen zu finden, die diese Wahrheit bestätigen. Und genau so wird es ausgeführt. Das heißt, jetzt wird, wenn man einen Prompt eingibt und die KI merkt, oh, ich habe nicht genug Informationen oder sie sind eventuell veraltet, nimmt sie einen simplifizierten Google-Suche, führt diese aus, bei Gemini zum Beispiel, und kriegt dann die Top-Ergebnisse wieder, nimmt die schnell in die Vektordatenbank mit rein, also in das Embedding für eine kurzfristige Zeit und führt darauf die semantische Suche aus, nimmt sich dort die Chance, bildet darauf die Antwort, gibt dann korrekte Daten aus. Nur in der Nutshell.
Und ergänzend dazu, du hast jetzt viel über die Google-Crawler gesprochen.
Ja, liebe ich auch.
Es geht ja ganz arg auch um die Crawler der AI-Systeme. Und die sind nämlich im Großen und Ganzen noch nicht so weit wie der Google-Crawler.
Ja.
Der Google-Crawler kann ja auch schon teilweise Funktionen auslösen und so weiter. So weit sind die AI-Crawler nicht. Denen musst du das eigentlich noch mal viel einfacher machen, die Webseiten auch zu crawlen und die Informationen aufzunehmen.
Aber kann man verkürzt sagen, dass wenn ich eine wirklich gute, also in den letzten Jahren wirklich gute und fleißige Arbeit gesteckt habe in mein SEO, dass ich damit einfach eine gute Grundbasis habe, dann jetzt auch im Geo-AI-Search vorne dran zu sein?
100%.
Ja. Okay. kurze und schnelle Antwort.
Okay. Wir haben ja das, also sozusagen das normale SEO in Anführungszeichen und aber auch Plattform-Suchmaschinen, Social-SEO. Welche Relevanz hat das in euren Augen?
Also tatsächlich ist es so, dass nur ein, also wenn man jetzt mal so den ganzen großen Kuchen anschaut, bewegt sich eigentlich nur ein kleiner Teil auch auf, sagen wir jetzt mal Google, also auf den Suchmaschinen, bin natürlich noch viel kleiner. Dann natürlich ein zunehmender Teil auf den AI-Suchmaschinen, aber der größte Anteil bewegt sich tatsächlich auf Social-Media-Plattformen. Sei es TikTok, natürlich die Gen Z, was da immer mehr im Kommen ist, immer wichtiger ist. Also viele Gen Zler suchen halt auf TikTok. Die gehen da hin und sagen, hey, ich möchte jetzt was kochen. Was für ein Rezept, ja. Oder sie gehen tatsächlich in die AI-Suchmaschinen und sagen, ich habe das und das im Kühlschrank. Was kann ich davon kochen? Also jetzt nochmal in dem Rezeptbeispiel. Produktsuchen, ungefähr 56% aller Produktsuchen starten auf Amazon. Und das heißt, die ganzen, ich sage jetzt mal Social-Media-Plattformen, aber auch natürlich Amazon und so weiter, haben ja auch eine eigene Suche. Und auch da solltest du natürlich gefunden oder empfohlen werden, damit du mitspielen kannst. Ja? Also dieses Google SEO in Anführungsstrichen ist eher nur ein kleiner Teilbereich und der wird zunehmend weniger, muss man einfach jetzt sagen. Klar, jetzt kommt der KI-Modus, das ist natürlich super, jetzt geht es wieder ein bisschen mehr voran. Und viele Leute sind es natürlich auch gewohnt, auf Google zu googeln. Also ich musste neulich kurz lachen, weil ich war in einem Seminar, Und da war ein älterer Herr, also der war Mitte 50, also ein mittlerweile schon in unserem Alter schon fast, ne?
Generation voll, ja.
Und der hat dann gesagt, ich habe auf ChatGPT gegoogelt, wo ich mir dachte, okay, und das ist tatsächlich aber schon, glaube ich, ein halbes Jahr her oder sowas, ja. Also, wo ich mir dachte, auch selbst die älteren Leute, die jetzt nicht ganz so in unserer harten Online-Marketing-Bubble sind, selbst die lernen das jetzt schon, dass sie auf ChatGPT googeln, in Anführungsstrichen. Und da glaube ich, müssen wir uns einfach auch als SEOs anpassen. Wir müssen gucken, wie wird man auf diesen Suchmaschinen gefunden, aber auch, wie kann ich denn da meine Postings und das, was ich dort publiziere, auch schon SEO optimieren, um darüber auch wiederum bei Google und auch in den AI-Systemen gefunden zu werden, weil die auch diese Quellen nämlich zitieren oder ranken oder empfehlen, in Anführungsstrichen. Ja. Deswegen ist es ein ganz, ganz großes Thema, glaube ich, das auch immer größer wird.
Sehr spannend. Die Folge heißt Take and Toss. Wir sprechen jetzt darüber Toss. Was lassen wir besser in 2025? Da ist mir jetzt im Sinn zum Beispiel klassisches Keyword-Stuffing. Was denkt ihr? Ist das in 2026 überholt? Ja, nein. War es vielleicht dieses Jahr schon überholt? Oder wie sieht's aus?
Ja, also war schon 25 überholt und ist jetzt weg. Also wir müssen uns danach richten, wirklich ganzheitlich dazu denken, ganzheitliche Inhalte aufzubauen, eine gewisse Topical Authority, also wirklich die Experten in einem Themengebiet zu sein und auch das eben an User, aber auch natürlich an die Systeme irgendwie weiterzugeben und eben da hier auch das Stichwort EEAT, also Keyword Stuffing. Es gab letztes Jahr tatsächlich noch, ich habe es irgendwo gehört, wo ich wirklich sehr überrascht war, von jemandem, der auch Dienstleister im Online-Marketing-Bereich war, der wirklich von einer Keyword, ja, ich weiß es wieder, von einer Keyword-Dichte gesprochen hat, auf einer Konferenz als Speaker. Von einer Keyword-Dichte von 3,5% etwa oder ein bisschen mehr, wo ich echt sehr erstaunt war, dass es das auch 2025 scheinbar in manchen Köpfen noch gab. Ich hoffe, jetzt 26 kann das jeder ad acta legen.
Ich glaube halt, das Thema ist einfach, die Menschen haben natürlich bei SEO, wo es auch keinen klaren Leitfaden gibt, also gibt es natürlich schon, wenn man sich damit auskennt, aber es gibt so da draußen keinen klaren Leitfaden, da ist es oft hilfreich, dass sie sich an so bestimmten Eckzahlen festklammern, wie viele Wörter muss ein Artikel haben, wie viel Keyword-Dichte muss ein Artikel haben, wie oft darf ich das verwenden und so weiter. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass die Menschen dann nach diesen Hilfslinien suchen. Und aber ich glaube auch, dass es so funktioniert, halt das System im Hintergrund, nicht das Technische. Das ist jetzt so ganz einfach das danach berechnet, sondern das ist dann schon deutlich komplexer. Und man muss eine Sache verstehen, Google hatte 20 Jahre Zeit, mit sehr, sehr vielen hochintelligenten Menschen dieses System zu bauen. Und das ist wirklich genial. Deswegen wird es auch nicht so schnell verschwinden. Und deswegen sind die Konzepte dahinter auch meistens sehr ausgeklügelt und nicht nur rein auf SEO bezogen, sondern sind meistens auf Informationsarchitektur bezogen, meistens auf sehr viel versuchen, Themen zusammenzufassen und sowas. Deswegen so ein reines Zählen, das haben sie vielleicht am Anfang gemacht. Aber das ist heute ganz, ganz anders und ist ganz vernetzt gedacht und hat noch ganz viele andere Faktoren. Deswegen ist, also man muss sich das immer vergegenwärtigen. Google oder jetzt Alphabet ist ein Konzern mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern und davon sind die meisten sehr hoch bezahlt. Und das Core-Produkt von denen, was ihnen Milliarden und über Milliarden die letzten Jahre gemacht hat, ist die Google-Suche mit den Ads.
Ja.
Und das Produkt, weil es so gut war, hat Millionen Menschen angezogen. Was jetzt ja genau passiert, dass ChatGPT so spannend ist und Millionen Menschen anzieht. Und das ist einfach sehr, sehr gut, das Produkt. Das muss man, deswegen sind die Hilfslinien, die wir haben, auch mit EEAT zum Beispiel, das ist ein vereinfachtes Konzept, wie wir uns vorstellen, wie wir Autorität erzeugen mit Expertise, Experience, Authority und Trust. Dieses Konzept ist in der Form natürlich bei Google nicht mit EEAT entstanden. Das ist schon okay, dass wir das nutzen, aber das ist ein hochkomplexes Konstrukt, was der gebaut hat, mit ganz vielen Vernetzungsmöglichkeiten. Aber wir machen es uns natürlich einfach, weil wir sonst diese Konzepte, das müssten wir alle 10 Jahre studieren, um sie zu verstehen. Deswegen habe ich habe dafür Verständnis, aber diese Themen sind natürlich dann wirklich nur Hilfslinien und so funktioniert das System nicht.
Ja. Okay, und wenn wir jetzt von der Keyword-Quantität dazu kommen, wie steht ihr jetzt zu, ich sag mal, massenhaft KI-Content, dass man wirklich die Leute überschwemmt damit am Ende des Tages? Also wann kippt dann einfach diese Quantität eigentlich in einen schädlichen Rahmen, sage ich jetzt mal.
Ja, also ich glaube, wenn man nachhaltiges SEO machen möchte, also was wirklich langfristig sinnvoll ist und dir wirklich langfristig auch hilft, solltest du das eher nicht tun. Es funktioniert zum Teil jetzt immer noch. Die Frage ist, wie lange noch? Und die Frage ist, wie sinnvoll ist es am Ende?
Also ich finde es ganz spannend. Thema KI-Content wird ja auch sicherlich immer hin und her diskutiert. Also Google hat kein Problem mit gutem KI-Content. Niemand hat Probleme mit gutem KI-Content, solange er wirklich gut ist. Und man kann ja auch wirklich mit KI ganz, ganz tollen Content erzeugen. Es geht vor allem darum, um schlechten Content, der niemandem weiterhilft, sondern der einfach nur für die Masse generiert ist. Der wurde auch vorher von Google schon abgestraft, nur dass er jetzt viel günstiger zu produzieren ist.
Ja.
Ich glaube, es ist so, dass wir gerade in so einer Zwischenphase sind. Das heißt, bestimmte Konzepte funktionieren. Das heißt, wenn wir von wirklich massenhaft Content sprechen, dann manche Konzepte funktionieren, auch wenn sie nicht gut sind, noch. Das wird aber verschwinden, so wie Johanna gesagt hat. Und bei anderen Themen ist es ganz, ganz wichtig, dass man KI-Content einsetzt, um die User Experience zu verbessern. Zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, dass die meisten großen Holiday-Portale und Shops alle die gleiche Bezeichnung und Beschreibung haben. Und wenn da man mit internen Daten was hinzufügen kann, ist es ein Mehrwert für die User und eine Differenzierung in der Suchmaschine. Und von daher, da finde ich zum Beispiel KI-Content absolut legitim und da wird es auch auf gar keinen Fall abgestraft.
Genau, aber ich glaube, das, was Anja wirklich gemeint hat, ist, sind diese diese massenhaft produzierten KI-Texte, die ja auch wirklich kurze Zeit auch noch funktioniert haben und zum Teil die immer noch funktionieren. Und ich glaube, das sollte man tatsächlich lassen. Das macht nicht viel
Sinn. Langfristig auf jeden Fall.
Es reicht einfach auch nicht mehr. Also das EAT ist dann wirklich dieses Brand Consistency, dass man wirklich sagt, hey, wir sind da die Spezialisten, Trust aufbauen.
Ja.
Okay, und was denkt ihr, also warum reicht es nicht mehr nur auf Platz 1 Google zu optimieren, die Seiten? Dazu?
Ja, also ich meine, Platz 1 auf Google ist immer noch gut. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und ich meine, in bestimmten Bereichen ist sicherlich Platz 1 echt auch immer noch hart. Also wenn wir davon ausgehen, dass immer noch ungefähr 4 Milliarden Menschen in der Woche Google besuchen, dann ist es immer noch ganz schön viel. ChatGPT hat Zahlen rausgelassen, dass sie 800 Millionen Besucher haben. Dann haben natürlich unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Intentionen. Jetzt aber, glaube ich, der spannendste Punkt ist, also auch wenn man noch nur noch 50% des Traffics über Google bekommen würde, im Vergleich zu vor einem Jahr, wegen KI-Suche und so weiter. Warum es trotzdem extrem relevant ist, auf Platz 1 zu suchen, ist, weil, wie ich es vorher erklärt habe, die KI-Suche auf den Google-Index bzw. auf den Bing-Index zugreift und dort sich die Ergebnisse holt. Und das heißt, wenn wir dort immer noch Platz 1 sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir als relevante Einkaufsquelle oder Dienstleister genannt werden.
Aber warum es nicht reicht, ist, weil eben auf Platz 1 auch nicht mehr so wie früher der meiste Traffic ankommt, sondern die SERPs haben sich verändert, also die Suchergebnisseiten haben sich verändert. Da sind jetzt die AI-Overviews, die zu vielen Themen schon alles zusammenfassen. Da musst du dort als Quelle gelistet sein, damit du dort eben auch entsprechende Aufmerksamkeit und Traffic bekommst. Dann gibt es wirklich auch unglaublich viele Ads mittlerweile zu bestimmten Suchanfragen auf Google. Also wenn du etwas Transaktionales suchst zum Beispiel, kommst du irgendwo ganz unten, fangen mal deine organischen Suchergebnisse an, dass du da die Aufmerksamkeit bekommst, die du vielleicht auch verdienst, ist eher unwahrscheinlich. Ja, das sind einfach, wie gesagt, massive Ads. Das sind dann auch die Product Grids und so weiter noch. Und es sind ja auch noch weitere, SERP-Elemente quasi, die früher vielleicht nicht da waren, die dann mehr Aufmerksamkeit ziehen. Das sind Videos, das sind alle möglichen anderen Formate. Und da ist es einfach so, dass selbst wenn du Platz 1 bist, vielleicht aber ein ganz anderes Element einfach viel mehr Aufmerksamkeit und am Ende auch Traffic und am Ende auch Umsatz bekommt.
Ja, beziehungsweise wenn du auf Platz 1 bist, du aber trotzdem erstmal die Leute erstmal scrollen müssen sozusagen, bis sie das organische Ergebnis am Ende des Tages sehen auf der Seite 1. Ja, okay, krass. Wieso ist die Prompts as Gold-Logik jetzt schon überholt?
Das finde ich ein spannendes Thema. Also, dazu muss ich sagen, ich finde, ja, Prompting war eine Zeit lang so, das ist der nächste Job, das ist mega Hype, oh, die besten Prompts. Ich tausche die Prompts auf LinkedIn, alle kommentieren, ich will den Prompt haben. Und ja, ich habe den geheimen Prompt und so. Das war eine Zeit lang absolut valide. Mhm. Mittlerweile ist es so, wenn man sich den Thinking Mode anschaut, dann denkt dieser Thinking Mode erstmal darüber nach, ob der Prompt, den du ihm im Kontext gegeben hast, überhaupt Sinn macht und verbessert ihn erstmal. Das heißt, also vor allem ChatGPT und Gemini, möchte ich jetzt mal sagen, sind extrem gut darin herauszufinden, was du möchtest. Und je mehr Kontext du ihnen gibst in deinem Prompt, desto besser können sie es herausfinden. Das heißt, ein Keyword eingeben oder drei Keywords eingeben wie bei Google, das funktioniert ganz schlecht. Aber je mehr Kontext wir geben, was wir wollen, was wir als Ergebnis haben wollen, desto besser ist dieser Thinking Mode, das zu machen. Ich finde vor allem, dass Google und ChatGPT jetzt auch mit den neuen Versionen nochmal einen massiven Sprung da gemacht haben, wirklich massiv. Ich gebe recht, wenn man jetzt sagt, man nutzt den Fast-Modus und man nutzt einen kleinen Prompt, der was Bestimmtes machen muss, dann muss man den schon ein bisschen engineeren, damit der ein bisschen besser ist. Aber dieses Thema, dass irgendjemand hat den Mega-Prompt und das ist jetzt so das Ding, das finde ich, nimmt dramatisch ab. Und ich sehe halt einfach, dass die Ergebnisse, wenn man es ein bisschen gelernt hat, sehr, sehr gut sind. Ich gebe aber trotzdem den Leuten auch recht, die sagen, hier, ich mache da eine Rollenbeschreibung und definiere, was für eine Rolle das ist und sage dann ganz klar, was für ein Ziel ich haben möchte und baue das sehr strukturiert auch auf mit Guardrails, was er nicht tun soll und so. Ja, das ist auch sehr, sehr gut. Und wenn man das in produktiven Workflows, wie wir am Anfang besprochen haben, nutzt, das macht auch Sinn. Ja? Also wenn man das wirklich produktiv einsetzt für größere Systeme, macht das Sinn. Aber ich glaube nicht, dass man das jederzeit braucht, weil die KI wirklich exzellent darin ist, zu verstehen, was wir wollen.
Und dazu kommt auch noch so ein bisschen, dass es ja unterschiedliche Intentionen gibt. Ja? Also es ist tatsächlich auch so, wenn ich jetzt nur mal schnell wirklich irgendwo hin will, also das heißt navigationale Suchintention, dann machen das tatsächlich die meisten auch nicht, dass sie dann bei ChatGPT oder Gemini oder so einfach mal schnell eingeben, wo sie hinwollen, sondern die tatsächlich gehen zu Google und geben es dort an und klicken einfach dann tatsächlich auch auf das Ergebnis. Und deswegen nicht für alle Inhalte, möchte ich sagen, ist diese Prompt-Logik auch wirklich die sinnvolle.
Also jetzt in meinem Daily Use auch, aber ich habe das Gefühl, dass auch jeder nutzt es anders. Ja? Also sowohl Generationen als auch natürlich Bubble-technisch und so weiter. Ja, okay. Du hast vorher noch mit ihr gesprochen, aber trotzdem die Frage, ist Siri tot? welche Interfaces sozusagen überlegen jetzt die KI-Welle?
Also jetzt ist ja gestern auch noch die Nachricht rausgekommen, dass der Siri-Chef von Apple entlassen worden ist, oder der KI-Chef von Apple entlassen worden ist. Ich finde, Siri ist so krass in der Zeit stehen geblieben. Ja, es gibt kein Produkt. Wenn man sich anschaut, wie gut ChatGPT und Gemini antworten, wie unfassbar antiquiert sich Siri anfühlt und wie unfassbar, Alexa nutzen wir eigentlich nur für Lied weiter, Lied zurück, ja. Aber auch die beiden Systeme, wie grob die sich gerade anfühlen und nicht funktionierend die sich anfühlen, ist echt beeindruckend. Und da verstehe ich noch nicht, warum da noch nichts passiert ist. Weil es wäre mir eine große Hilfe, wenn ich bei Siri funktioniert es nicht mal, einen Kalendereintrag vernünftig zu machen. Es ist immer irgendwas anderes, ist dann wieder falsch. Und mit ChatGPT habe ich das Gefühl, werde ich doch besser verstanden.
Tatsächlich. Kurze Zwischenfrage. Hast du eine Vermutung, warum die da nicht mehr Effort reingesteckt haben?
Also bei Apple glaube ich wirklich, dass sie einfach den Zug verpasst haben. Dass sie gesagt haben, okay, das kommt jetzt, aber wir warten mal ab. Und dann war es plötzlich mega groß und dann konnten sie nicht da investieren und nicht da investieren, konnten sich da nicht so andocken. Und ich glaube, die haben es da einfach intern, glaube ich jetzt mal ehrlich, das haben sie einfach nicht gut hinbekommen. Und weil anders kann ich mir nicht vorstellen, weil Siri ist wirklich, war eine Innovation, als es rauskam, aber ist jetzt echt ein schlechtes Produkt. So, und ich kann es mir anders nicht vorstellen, weil das ist ja so offensichtlich. Und ich glaube, das ist das Interessante auch mit dem Verhalten, was wir gerade besprochen haben. Wir lernen ja alle, die Sachen zu benutzen. Und ich glaube, sehr viele sind jetzt schon so, dass sie sagen, Navigational Search, Transactional Search, gehe ich noch zu Google. Informational Search, gehe ich direkt zu ChatGPT. Ja. Genauso wie keiner mehr Siri fragt. Egal, ob sie das Produkt jetzt verbessern. Die müssen sich jetzt beeilen, damit die Leute es wieder benutzen, weil irgendwann sagen die Leute, nee, das funktioniert ja eh nicht. Und wenn du einmal hattest, funktioniert eh nicht, und zweimal hattest, funktioniert eh nicht, dann nochmal zurückzugehen und dir das anzutun, okay, schwierig. Ja.
Ich wollte nur vorher kurz sagen, es ist total erstaunlich, dass sie es noch nicht besser geschafft haben, das hinzubekommen. Wenn du dir jetzt anguckst, wie das mit den AI-Systemen easy, teilweise easy, muss man ja auch sagen, gibt aktuell noch einen großen Unterschied zwischen ChatGPT-Voice-Eingabe und Gemini-Voice-Eingabe.
Ja, absolut.
Also erstaunlich, wie da noch der Gap ist. Ja. Aber
wer rankt besser in eurer Sicht?
Ja, ChatGPT ist da viel einfacher zu benutzen an der Stelle.
Der versteht es halt viel besser. Mhm. Wenn ich jetzt Gemini erkläre, was ich will, dann kommen da irgendwelche weirden Sachen raus und abgesehen davon, mitten im Satz hat es das schon abgeschickt, weil ich mal kurz eine Pause gemacht habe. So.
Genau, aber trotzdem ist auf der anderen Seite dann Gemini-Thinking-Modell wieder, fühlt sich deutlich stärker an als ChatGPT-Thinking-Modell. Also
hat alle seine Vor- und Nachteile, aber wenn ich jetzt eine Spracheingabe machen will, gehe ich auf jeden Fall zu ChatGPT erstmal. Und dann packe ich vielleicht meine Inhalte und nehme die dann mit rüber zu Gemini, ja. Also ändert sich hoffentlich auch. Aber was ich sagen wollte, es ist einfach krass, wie hinterher die da sind mit Alexa und mit Siri und es, also ich meine, es ist eh schon krass, dass man diese Systeme in seinem Alltag die ganze Zeit mit dabei hat und die alles hören. Mhm. Fragwürdig. Aber wenn die jetzt auch noch die Sachen können würden, die aber jetzt zum Beispiel schon ChatGPT oder Gemini können, das wäre wirklich eine Hilfe.
Das
wäre wirklich toll. Also kommt aber sicher noch. Aber Frage ist wann.
Sehr spannend. Mhm. Ich habe also Siri auch nie genutzt tatsächlich. Ja. Okay, was da kommt. Wir gehen rüber ins Jahr 2026. Was habt ihr auf eurer Watchlist an Tools aus dem Bereich AI-SEO oder Geo? Mhm. Wo sagt ihr, hey, das ist was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte? Wen habt ihr so auf eurer Watchlist?
Vector Embeddings ist gerade ein ganz heißes Thema. Damit prüfst du tatsächlich die Nähe von Inhalten zueinander zum Beispiel. Kannst du zum Beispiel nutzen für das Thema interne Verlinkung, um einfach zu prüfen, okay, welche Seiten passen denn gut zueinander, matchen und wie kann ich wo welche Anchor-Text irgendwie integrieren, damit ich da einfach die beste interne Verlinkung sicherstellen kann und damit auch meine Topical Authority steigern kann für Google und für die AI-Systeme zum Beispiel. Also ich würde sagen, das ist auch im Zusammenhang natürlich mit Prozessautomatisierung vor allen Dingen super sinnvoll. Muss man sich auf jeden Fall angucken.
Also interne Verlinkungen sind nach wie vor was auch sich weiter beibehalten wird, was man
genau haben will. Wir haben wir gar nicht genannt, ja. Aber das ist was hatten wir schon. Mhm. Bleibt weiterhin wichtig. Ja. Kann man natürlich jetzt mit neuen Themen, mit KI zum Beispiel, mit Vector Embeddings, mit innovativer Technologie sehr sehr gut optimieren oder auch monitoren eben. Also gibt's irgendwo was die interne Verlinkung angeht, gibt es zum Beispiel Broken Pages, 404 Seiten, die dann aufgerufen werden. Wo gibt es etwas, was ich optimieren kann? Es kommen natürlich ja immer Seiten dazu. Dann kann man natürlich auch interne Links wieder auf anderen Seiten einbinden, die es schon gibt und so weiter.
Ja. Du musst gerade den Hund anschauen. Das ist so süß. Genau, bei SEO-Tools kann ich nur dazu sagen, ich meine, wir schauen uns natürlich die ganzen Tracking-Tools an, die halt super spannend sind. Und da entwickelt sich extrem viel. Und ich sag mal so, da sind hunderte von Tools jetzt auch an den Start gegangen. Wäre jetzt unfair dazu sagen, welche wir konkret uns da anschauen. Aber ich sag mal so, logischerweise ist da ein Fokus auf den Tools aus dem Dachraum, die einfach da spannend sind. Und da unterstützen wir natürlich auch immer, wo wir können und finden das halt super spannend, wie es sich entwickelt. Aber da sind wir natürlich besonders am drauf achten. Und ansonsten muss ich natürlich auch sagen, einfach passiert natürlich auch super viel dann auf Google-Seite, auf ChatGPT-Seite, da kommen super viele Tools, jetzt nicht spezifisch SEO, aber so allgemein gibt es einfach super viele coole Tools. Ja, das ist einfach, ich glaube, dass also fast jedes Tool hat jetzt schon irgendwie KI integriert und so wird es auch weitergehen. Und richtiger KI-Einsatz ist natürlich auch eine tolle Hilfe. Wenn wir allein von den ganzen Note-Takern sprechen, die in unseren Meetings dabei sind. Ich hatte ein Meeting, wir waren zu zweit und es waren 6 Note-Taker dabei, ja. Und, aber ich finde es schon cool, weil es ist schon cool, wenn man dann zurückgeht in die Database und mal was vergessen hat und dann einfach nachfragen kann. Das ist schon super cool.
Tell me, du arbeitest in einer Tech-Agentur without telling me, gell?
Mhm, genau.
Du hast es gerade schon angesprochen mit dem Vector-Embedding. Wie kann man mit EEAT, aber auch mit Vektoranalysen ein besseres, thematischeres oder thematisches Clustering erzielen? Mhm. Seht ihr das?
Ja, also genau. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt sehr, sehr stark im Kommen ist, wo du natürlich auch noch gucken kannst oder planen kannst. Ich möchte zu einem bestimmten Thema die Autorität sein, Stichwort EEAT. Welche Inhalte brauche ich eigentlich noch, damit mich auch Google und die AI-Systeme dann eigentlich als die Autorität wahrnehmen oder als den Experten wahrnehmen, der hier zitiert oder empfohlen werden sollte? Und das kann man natürlich auch mit Vector Embeddings etc. alles prüfen, ne?
Okay, cool. Und was müsste jetzt eures Erachtens in so eine SEO-Geo-Strategie rein, wenn man eben zunehmend für KI-Systeme generiert und nicht mehr eben für rein Google?
Also da finde ich vor allem das Thema Chunking ganz spannend. Das ist jetzt aktuell eine Thematik, die wichtig ist, dass man halt sich überlegt, dass man den Content halt, also die SEO-Optimierung waren auch schon immer sinnvoll, aber dass man den Content so baut, dass er für einen Absatz für sich stehen kann, also in sich selbst auch beantwortet ist und die KI diesen Absatz quasi so extrahieren kann als relevant und dann wiedergeben kann. Das war auch schon für die, sagen wir, für die Feature-Boxes, die es früher gab, wichtig, die jetzt von den AI-Overviews abgelöst worden sind, aber die KI versucht natürlich, so wenig Tokens wie möglich auszugeben, um die Kosten niedrig zu halten. Und da hilft es ihr halt ganz, wenn sie einen Chunk quasi aus ihrem Vektor-Embedding ja, rausziehen kann und den dann quasi nicht umschreiben muss, sondern direkt wiedergeben kann. Das hilft schon. Mhm. Das machen sie auch momentan viel. Also AI-Overviews vor allen Dingen, aber die anderen auch.
Okay. Und das finde ich jetzt tatsächlich wirklich sehr spannendes Thema. Haben wir heute auch schon im Team drüber gesprochen, welche Rolle einfach Cyber Security jetzt auch die nächsten Monate spielen wird. Wir haben es vorher auch schon mal kurz angeschwenkt.
Ja. Ich glaube, das haben die meisten Unternehmen nur am Rande mitbekommen, was die letzten 5 Jahre auch passiert ist. Aber wir haben es besonders dieses Jahr und ich glaube, es wird ein Megathema im nächsten Jahr sein. Ich glaube, dass alle Seiten, egal welches System sie nutzen, automatisch gehackt werden. Also viele WordPress-Seiten werden automatisch gehackt. Das ist eh schon der Fall. Und wenn man irgendwie ein bisschen relevanter ist, ich glaube, dass das Thema, dass in die Webseiten eingebrochen wird, dass Daten geklaut werden, so einfach der Standard sein wird. Das wird jeden Tag passieren und da muss man sich einfach gegen rüsten und auch informieren. Also es hat sehr viel auch mit Informationen zu tun, dass man weiß, wie man die Computersysteme schützt, wie man die Server schützt und auch wie man seine Daten schützt. Ja, dass man sich überlegt, okay, wo platziert man Daten? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Google, da möchte ich meine Daten nicht hinlegen. Google wird relativ sicher sein. Ne? Bei ChatGPT weiß ich es nicht, aber man kann schon so ein Service wie Google und Microsoft, die sind halt einfach, sind einfach gut abgesichert. Und ja, wir sehen es halt immer wieder bei Kunden, deren WordPress-Instanz sitzt auf einer ganz kleinen Basis. Ne? Die wird gehackt, da wird irgend so ein Schadcode eingefügt, muss man den entfernen. Aber das passiert halt im Vergleich zu vor 5 Jahren, wo das einmal im Jahr passiert ist, passiert das gefühlt einmal im Monat, einmal die Woche. Ja, und ich glaube, da muss man sich ein bisschen mehr darauf einstellen, dass es ein größeres Thema wird. Und man, ja, sich da einfach, ich glaube, wir werden uns genauso wie wir uns mit Anwälten um GDPR kümmern, kümmern wir uns demnächst mit Cybersecurity-Experten darum, unsere Firmen, Privatsleben und Server abzusichern. Ja.
Stichwort Off-Page-Brand-Building, Communities. Glaube ich, ist jetzt auch ein Riesenthema, eben aufgrund der Sache, mehr Trust, mehr Branding ist wichtig. Was meint ihr da, was passiert da 2026?
Ja, die AI-Systeme, die gucken natürlich, also Google auch, ja, da hatten wir das Thema natürlich schon immer mit Linkbuilding und so. Gab es ja ganz verschiedene Sachen. Ich nenne nur als Stichwort aus der alten Oma-Zeit 2011, erstes Pinguin-Update bei Google. Die verkauften Links oder die gekauften Links wurden halt hart abgestraft. Das sind wirklich ganze Firmen den Bach runtergegangen. Ich war damals im Finance-Bereich. Das sah zum Glück für uns gut aus, aber also für Finance Scout 24 damals, für unsere Wettbewerber zum Teil wirklich schlecht. Also das war schon immer ein Thema. Dann war mal eine Zeit lang so, ey, Linkbuilding ist völlig egal, es geht nur noch um On-Page-SEO. Seit AI mehr da ist und seit man eben massig irrelevante Inhalte in den Index schießen kann, ist Linkbuilding wieder viel wichtiger geworden. Aber jetzt geht es eben so weit, dass wir nicht nur ums Thema Linkbuilding sprechen, sondern auch wirklich, wo wird deine Marke erwähnt, wie wird sie erwähnt, wie wird in Communities über dich gesprochen? Stichwort Reddit. Also alle, die sich so ein bisschen mit SEO beschäftigt haben in letzter Zeit, wissen, viele AI-Systeme haben ganz viel Content auch aus Reddit gewonnen. Und das ist auch immer noch so, auch deswegen, wegen Social SEO. Reddit und auch die anderen Social-Plattformen ranken halt auch bei Google. Und auch hier wiederum wird dann im sogenannten Grounding, was Timon vorher erklärt hat, auch die Informationen daraus gezogen. Es hängt alles zusammen, es ist mega komplex, deswegen ist es umso wichtiger, dass da jemand damit arbeitet, der auch wirklich tief in diesem Thema drin ist. Genau, und deswegen wird es umso wichtiger tatsächlich, dass man als Marke in den Communities präsent ist, dass man dort auch entsprechend gut über die Brand spricht Und nur so als kleine Anekdote, ja, die ich auch schon jetzt mehrmals, glaube ich, in anderen Podcasts auch mal genannt hatte. Wir haben einen Online-Schraubenhändler als Kunde und bei dem haben wir herausgefunden, dass die Systeme wie ChatGPT ihn wahrnehmen, vor allen Dingen auch als Spezialist für Karosserie, Sanierung und so weiter. Ja. Und wie kommt das? Weil in einem speziellen Forum dafür dieser Online-Schraubenhändler auch empfohlen wird. Klar, der kann sowas auch machen, das ist auch super. Ist natürlich auch toll, wenn jemand in ChatGPT fragt für meinen Oldtimer zum Beispiel, was kann ich da für Schrauben verwenden? Das ist natürlich super, wenn der empfohlen wird. Aber der soll nicht nur in diese Ecke gestellt werden. Ja? Ja. Der soll auch wirklich als Schraubenhändler für B2B und für Heimwerker gesehen werden. Und deswegen wird es aus meiner Sicht immer wichtiger, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie sagen, Spam Reddit voll oder sowas, gar nicht, aber in qualitativer Hinsicht entsprechend zu sieden, hey, als was soll denn mein Kunde eigentlich wahrgenommen werden? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Da muss man strategisch arbeiten, da muss man so versuchen, das Ganze natürlich möglichst organisch auch zu machen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, auch mit Online-PR natürlich, es ist etwas, das aus meiner Sicht an Relevanz gewinnt und dass das ganze Thema Brandbuilding auch nochmal, ja, revolutionieren wird, sag ich mal.
Auf jeden Fall. Brandseeding.
Neues Wort.
Brandseeding.
Hast du jetzt geprägt, ja.
Okay, wir kommen so ein bisschen zum Abschluss. Ich habe noch drei Fragen, wo ich von jedem von euch gerne eine Antwort hätte. Und zwar als erstes, was ist so euer persönliches Mantra für 2026?
KI. Ja, also für mich ist schon so, ich finde die Entwicklung von der KI sensationell. Es gibt sicherlich auch viele Schattenseiten davon, aber mir macht es total Spaß, mitzuarbeiten. Es hat mein Leben unheimlich vereinfacht. Ich glaube, ich bin sehr viel produktiver und besser geworden in vielen Bereichen. Also für mich ist auf jeden Fall das Thema KI ist so mein Mantra und dann das Thema, ich würde sagen, KI, Automation und kritisch hinterfragen. Mhm. Weil das fällt mir häufig auch auf, dass ich dann den KI-Output einfach nehme und ihn nicht mehr hinterher kritisch hinterfrage, weil er normalerweise schon so gut ist. Und das ist was, wo ich mega aufpassen muss. Also, aber das ist so mein Mantra fürs nächste Jahr.
Ja, ich glaube, dieses Hinterfragen, also generell so diese, wir haben schon öfter drüber gesprochen, so diese Ethik damit auch, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ja, gegenteilig dazu möchte ich als Mantra mitnehmen, oder sehe ich so als Mantra auch für 26, das Thema Expertise, Autorität und Trust. Weil natürlich ist KI mega toll. Man kann ganz viel damit machen. Einmal eben Thema Automatisierung, Prozesse, was die Produktivität und die Effizienz steigert. Zum anderen natürlich aber auch dort gefunden zu werden und präsent zu sein. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns, auch als Dienstleister. Wir helfen da unseren Kunden dabei. Aber um eben dort auch gefunden zu werden, um dort gesehen zu werden, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man selbst eine Autorität darstellt, dass man Experte ist für ein bestimmtes Thema, wo die KI-Systeme und natürlich auch Google, auch bezogen aufs Grounding, auch bezogen auf den KI-Modus, nicht mehr darum rumkommen, dich zu empfehlen und deine Brand zu empfehlen. Und es kann ja in ganz bestimmten, auch nischigen Themen natürlich der Fall sein. Aber deswegen ist es wirklich wichtig, dass du nicht einfach irgendwas, wie gesagt, zusammen recherchierst und dahin klatscht, sondern du musst wirklich dafür stehen. Und du musst wirklich geile Informationen dafür rausgeben. Und du musst dafür präsent sein. Und deswegen kommen viele auch nicht mehr darum rum, sich selbst so ein bisschen zu präsentieren und ins Rampenlicht zu stellen, tatsächlich, muss ich sagen. Sonst wirst du da nicht mehr gefunden. Und ich habe ja vorher schon mal unser Offering Podcast Meets Content Marketing genannt. Das machen wir für viele unserer Kunden auch deswegen. Und für viele ist es tatsächlich auch nicht so leicht, weil die sagen so, eigentlich, ich bin nicht die Person, die sich da ins Rampenlicht stellen will. Ich will eigentlich nicht auf allen Social-Media-Kanälen irgendwie zu finden sein.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn du im Web gefunden werden willst, kommst du nicht mehr darum, dass du deine Autorität ausbaust. Und ich glaube, deswegen ist das tatsächlich total wichtig. Und ich glaube, dass das auch nicht gegeneinander läuft, sondern es muss miteinander laufen.
Das läuft doch miteinander. Ja.
Ich finde es aber tatsächlich auch sehr schön, dass eben Werte auch, also man muss als Unternehmen seine eigenen Werte ja auch noch mehr schärfen. Okay, wen will ich ansprechen? Was ist mir wichtig als Unternehmen? Ist ja eigentlich auch schön, dass man sieht, okay, da muss man noch tiefer reingehen einfach, um sich dann halt abzuheben von anderen. Und ja. Ihr seid jetzt beide CEOs hier einer SEO- und KI-Technologieberatung. Welche Fragen stellt ihr euch so für dieses Jahr? Also was schwirrt euch so gerade im Kopf rum? Worüber macht ihr euch Gedanken?
Ja, ich finde es total spannend, wie sich jetzt das Feld verändern wird. Also das wie Suche sich verändern wird, was auch für Fragen die Kunden haben, wie wir sie da am besten beraten können und strategisch begleiten können. Und klar, ich stelle mir natürlich auch immer mal wieder die Frage, hey, wie wird sich unser Berufsfeld massiv verändern? Und ich war jetzt immer jemand, der sich immer mit Veränderungen ganz gut getan hat. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber immer schon probiert, da sehr flexibel zu bleiben. Und ich muss sagen, ich freue mich auf der einen Seite mega drauf, was passieren wird. Ja, und ich sage so, die Veränderung ist mega gut, weil sie halt meistens auch sehr positiv ist. Und natürlich denke ich mir aber trotzdem zugleich so, oh Gott, was passiert da jetzt alles gleich? Also die Frage ist beidseitig. Ne? Ich frage mich so, was verändert sich? Und das sehe ich mit 80% mega Freude, weil eigentlich kann es nur geil werden. Und 20% so, oh mein Gott, was passiert? Wo rauschen wir da jetzt rein? Ne?
Ja, ja, diese Neugier, ja.
Ja.
Ja, also ähnlich. Ich frage mich tatsächlich, und daran arbeiten wir auch schon, wie können wir unsere Kunden abholen und mitnehmen? Ich glaube, ein wichtiger Job von uns CEOs, oder nennen wir uns Geos jetzt, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Job von uns ist es, die Kunden bei der Transformation zu begleiten und sie zu informieren. Also wir kriegen sie immer wieder mit. Tatsächlich treibt es ganz viele C-Level-Leute von unseren Kunden um, die jetzt gehört haben, so, oh, gestern, die AI-Systeme, oh mein Gott, jetzt kommt die krasse Revolution.
Ja, sind wir drauf eingestellt.
Ja, und genau, was passiert mit unserer Firma? Sind wir da auch schon? Wenn nicht, was machen wir, damit wir da vorankommen? Ja. Und das ist das, deswegen kriegen wir gleich gerade wirklich viel Zulauf, wo die Firmen auf uns zukommen und sagen, oh mein Gott, unser C-Level hat Angst und wie können wir die denn jetzt denen ein gutes Gefühl geben und können sagen, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Und das ist das, wo wir, wie gesagt, dran arbeiten, aber wo ich mir die Frage noch stelle, wie schaffen wir das, dass wir da unsere Kunden, die Firmen wirklich bestmöglich begleiten.
Mhm. Schön, die einfach abholen, ja, in allen Bereichen.
Ja, und ihnen die Sicherheit geben.
Ja, ja, klar.
Weil gerade sind sich ganz, ganz viele wirklich unsicher, was ich absolut nachvollziehen kann. Ja. Mhm.
Und wenn du jetzt sagst, das ist Aufgabe von uns SEOs, wie passt schön zur nächsten Frage, wo siehst du euch gerade in der Pflicht? Also was sollte die Bubble einfach, also was wünscht ihr euch von der Bubble? Was kann und sollte die noch besser machen?
Also ich kann mal eine Sache sagen, die sie im Vergleich zu vielen anderen Industrien echt sehr, sehr gut immer gemacht hat. Und das war der Austausch, der offene Austausch. Also ich glaube, das ist selten, dass es das gibt in Bereichen, wo auch Geld verdient wird, dass man sich so offen austauscht auf einer fachlichen Ebene und auch Strategien, die für einen selber gut funktionieren, auch weitergibt und sich dort austauscht, dass alle vorankommen. Und das wünsche ich mir weiterhin. Also das ist was ich in verschiedenen, sag ich mal, Bereichen drin, und das sehe ich in anderen Bereichen, wird das gar nicht gemacht. Mhm. Das wird gar nicht gelebt, es wird auch nicht, es ist auch, gibt es einfach gar nicht. Und diese Kultur, die haben wir vor allem in der deutschen SEO-Bubble, oder ja, ich würde sogar sagen, sehr konkret die SEO-Bubble und auch in der teilweise in der amerikanischen SEO-Bubble sehr stark, dass die sich treffen, austauschen und einfach das machen, weil sie Freude an dem Thema haben. Und das wünsche ich mir, dass so bleibt, weil das wirklich was Beeindruckendes, Einzigartiges ist für diese Branche.
Kommen wir einfach auch gemeinsam schneller voran, ja.
Ja. Ja. Mhm.
Schön.
Was kann die Bubble anders oder besser machen? Tatsächlich, leider hat sich ja so in der Vergangenheit etwas so entwickelt. SEOs, wenn ich das einfach mal so behaupten darf, konnten sich teilweise einfach nicht so gut verkaufen. Mhm. Das Marketing oder auch das C-Level hat da oft mal gar nicht mehr so genau hingeguckt, ja, weil es nicht so präsent war. Und ich glaube, wir haben genau jetzt wieder diese Chance, dass wir SEOs oder Geos uns da gut vermarkten können. Wenn nämlich jetzt das C-Level, wie ich gerade schon vorher gesagt habe, kommt und sagt, hey, AI, wir müssen da dran. Wir
gucken jetzt da drauf.
Wir gucken da drauf. Mhm. Dann müssen wir schaffen, das dem C-Level zu verkaufen, hey, das ist wichtig, wir machen das, wir machen hier. Und natürlich werden dann sehr, sehr viele SEO-Maßnahmen gemacht werden, weil, wie schon gesagt, Grounding und so weiter ist relevant. Aber da haben wir jetzt die Chance. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass wir SEOs uns dort wieder besser vermarkten können und uns dort wieder ernsthafter einbringen können. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Und da kann die SEO-Bubble, glaube ich, wirklich einen großen Teil dazu beitragen.
Das fand ich einen sehr schönen Abschluss. Mic drop. Vielen Dank. Es war einfach richtig spannend. Ja. Richtig cool. Ja, ich hoffe dann, dass wir irgendwie bald wieder eine Folge machen, wo ihr erzählt, okay, was ist jetzt der Status quo? Und wir dann wahrscheinlich denken, oh Gott, über was haben wir da geredet? Ja, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke, dass ich sein darf, sein durfte. Du. Cool. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns, schreibt uns Bewertungen auf den Plattformen, teilt diesen Podcast mit Leuten, die Lust haben auf Online-Marketing, auf SEO und GEO. Das hilft uns in Zukunft, noch mehr schlaue Köpfe aus der Branche hier in den Marketing Meets Technology Podcast zu holen. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns auf euch.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.